Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 von Making a Physicist mit dem Titel So klein wie möglich. Wieder sind 2 Wochen vorbei, in denen ich an der Uni gearbeitet habe. In den letzten 2 Wochen habe ich unter anderem eine Klausur vorbereitet, die heute geschrieben wurde. In diesem Fall war das eine Nachholklausur für diejenigen Studenten, die bei der ersten Klausur in dieser Vorlesung durchgefallen sind, und die konnten eben heute diese Prüfung wiederholen und hoffentlich haben sie dabei besser abgeschnitten als beim ersten Mal. Außerdem habe ich 2 Paper gelesen, die sich mit dem Thema meiner Doktorarbeit beschäftigen, beziehungsweise zumindest im weiteren Sinne. Die beiden Paper behandeln relativ ähnliche Themen und das erste hat den Titel Super Adiabatic Forces in Brownian Many-Body Dynamics. Es wurde veröffentlicht von Fortini, De Las Heras, Brader und Schmidt in Physical Review Letters 2014. Das zweite Paper heißt Super Adiabatic Forces in the Dynamics of the One-Dimensional Gaussian Core Model. Veröffentlicht von Bärenreuther und Schmidt in Physical Review E, wobei das E, wie wir wissen, für exzellent steht, im Jahr 2016. Ja, ihr habt sicherlich gemerkt, die Titel sind relativ ähnlich von diesen beiden Papers. In beiden Fällen geht es um Super Adiabatic Forces. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam vielleicht. Was ist an diesen Kräften denn so super? Das Ganze heißt eigentlich in diesem Fall nur super im Sinne von mehr. Also super adiabatische Kräfte sind Kräfte, die eben über die adiabatischen Kräfte hinausgehen. Ich habe ja in der letzten Folge schon von der Dichtefunktionaltheorie, der dynamischen Dichtefunktionaltheorie und der Powerfunktionaltheorie erzählt. Und ich habe erzählt, dass die Powerfunktionaltheorie manche Effekte beschreiben kann, die die dynamische Dichtefunktionaltheorie nicht beschreiben kann. Der Unterschied zwischen diesen beiden Theorien sind eben genau diese superadiabatischen Kräfte. Die dynamische Dichtefunktionaltheorie macht die sogenannte adiabatische Konstruktion, um die Kräfte auszurechnen, die zwischen den Teilchen wirken, die diese Theorie beschreibt. Die adiabatische Konstruktion basiert im Grunde darauf, dass man sich von einem System im Nichtgleichgewicht nur die Dichte anschaut, als wäre sie die Dichte von einem System im Gleichgewicht. Indem man auf diese Dichte die ganz normalen Regeln anwendet, die für ein System im Gleichgewicht eben gelten, kann man die Kräfte ausrechnen, die innerhalb von diesem System wirken. Diese Kräfte kann man dann verwenden, um die Änderung der Dichte auszurechnen, und damit bekommt man zu jedem Zeitpunkt die Änderung des Zustands. Dieses Vorgehen, sich die Kräfte anhand der Dichte auszurechnen, ist aber eben nicht für alle Systeme gültig. Auch das habe ich ja schon letztes Mal erzählt. Es gibt also Kräfte, die über die adiabatische Konstruktion hinausgehen. Und die 2 Paper, die ich gelesen habe, haben sich eben genau damit befasst. Die haben sich angeschaut, was der Unterschied ist zwischen den Kräften, die man mit der adiabatischen Konstruktion berechnen kann, und den tatsächlich auftretenden Kräften in einem System. Damit man die tatsächlichen Kräfte ausrechnen kann, muss es ein sehr einfaches System sein. Deswegen wurde in beiden Fällen ein System angeschaut, das nur eine Dimension hat und aus Stäbchen besteht im Grunde. Also einfach kleine Partikel, die nur eine Länge haben, weil wir sind ja in einer Dimension, und die können sich entlang einer Linie bewegen, können aneinander stoßen und sind von Wänden eingeschlossen. In so einem System mit relativ wenig Teilchen auch noch, kann man die Kräfte noch mit relativ einfachem Aufwand berechnen und damit eben einen Vergleich ziehen zu dem, was die dynamische Dichtefunktionaltheorie vorhersagt. Ja, und beide Paper haben auch tatsächlich einen signifikanten Unterschied gefunden zwischen den tatsächlichen Kräften und den adiabatischen Kräften. Und damit konnten sie zeigen, dass eine Erweiterung der dynamischen Dichtefunktionaltheorie tatsächlich nötig ist. Gut, an diese Erweiterung der dynamischen Dichtefunktionaltheorie soll ich ja tatsächlich arbeiten. Und um mich mit den Methoden ein bisschen vertraut zu machen, mit denen man da arbeitet, habe ich mein erstes Programm geschrieben für diese Doktorarbeit. Und zwar bin ich dabei nochmal zurückgegangen auf die ganz normale Dichtefunktionaltheorie. Die ist relativ einfach und deswegen ist es ein gutes Projekt, um einfach mal zu starten in diese Art, sich Systeme anzuschauen. Beim letzten Mal hatte ich schon erzählt, die Dichtefunktionaltheorie kann nur Gleichgewichtszustände finden. Das heißt, Zustände, in denen sich nichts mehr ändert. In meinem Fall habe ich mir damit auch ein sehr einfaches System angeschaut, nämlich so wie in den zwei Papers, die ich euch gerade vorgestellt habe, harte Stäbchen in einer Dimension. Wie schaut man sich so ein System jetzt an? Da können wir wieder anhand des Namens dieser Theorie herangehen. Es ist ja die Dichte-Funktionaltheorie. Ein Funktional ist sowas Ähnliches wie eine Funktion. Eine Funktion, die kennen wir alle noch aus der Schule, ordnet ja einer Zahl, die wir oft x nennen, eine andere Zahl zu. Zum Beispiel 2x. Da kann ich eine Zahl reinstecken und das Doppelte der Zahl kommt raus. Ein Funktional macht jetzt sowas Ähnliches. Allerdings steckt man in ein Funktional keine Zahl rein, sondern eine ganze Funktion. Und das, was sie ausspuckt, ist dann wieder eine Zahl. Das ist jetzt natürlich sehr abstrakt, deswegen ein kleines Beispiel für ein Funktional. Ein Funktional könnte zum Beispiel sein, das Maximum einer Funktion zu finden. Ich habe irgendeine Funktion, das Maximum ist der größte Wert, den diese Funktion jemals annehmen kann. Und wenn ich jetzt ein Funktional habe, was dieses Maximum ausrechnet, dann kann ich da eine Funktion reinstecken und raus kommt eine Zahl, nämlich genau die Stelle, wo die Funktion am größten ist. Ein anderes Funktional könnte zum Beispiel das Integral über eine Funktion in einem bestimmten Bereich sein. Das Integral kennen wir aus der Schule noch als die Fläche unter einer Funktion. Auch da haben wir wieder, wir stecken eine Funktion rein und raus kommt nur eine einzelne Zahl, nämlich das Integral oder die Fläche unter der Funktion. Gut, es ist also eine Funktionaltheorie. Und was stecken wir jetzt in das Funktional rein? Naja, in dem Fall ist es ja die Dichte-Funktionaltheorie. Das heißt, wir haben ein Funktional, das die Dichte auf irgendeine Zahl abbildet. Was genau diese Zahl in unserem Fall ist, ist erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was wir damit machen. Wir haben ein Funktional, das uns irgendeinen Wert von dem System ausrechnet, in Abhängigkeit von der Dichte von dem System. Das Funktional ist jetzt so gebaut, dass es minimal wird, wenn man die Dichte von einem Gleichgewichtszustand reinsteckt. Minimal heißt, es wird möglichst klein. Das klingt jetzt erstmal noch nicht sonderlich nützlich, aber wenn ich das Funktional jetzt kenne, kann ich verschiedene Dichten reinstecken, um diejenige Dichte rauszufinden, die das System im Gleichgewicht annimmt. Man nennt sowas ein Minimierungsprinzip. Eine Minimierung heißt, ich habe eine Funktion oder in unserem Fall ein Funktional gegeben und suche jetzt den Wert, den ich reinstecken muss, damit die Funktion so klein wie möglich wird. Bei einer Funktion wie zum Beispiel x² ist das relativ einfach. X² kennen wir alle noch aus der Schule. Das ist so eine Parabel. Und die Parabel läuft ja von der 0 weg in beide Richtungen nach oben weg. Also die wird in beide Richtungen immer größer. Das heißt, das Minimum von dieser Funktion finden wir bei der 0. Ein Funktional zu minimieren ist jetzt ein bisschen schwieriger. In ein Funktional stecken wir eine komplette Funktion rein und die kann natürlich unglaublich viele verschiedene Formen haben. Deswegen müssen wir uns Computerprogramme zu Hilfe nehmen, um diese Funktion finden zu können. Es gibt jetzt Programme, die solche Probleme lösen können und die nennt man Optimierungsalgorithmen. Dafür gibt es schon fertig geschriebene Software, die einem das abnimmt. In meinem Fall ist das die NLOPT-Bibliothek. Eine Bibliothek nennt man immer ein Programm oder eine Sammlung von Programmen, die eine bestimmte Funktion zur Verfügung stellt. Und bei der NLOPT-Bibliothek ist das eben das Optimieren von nichtlinearen Problemen. Diese Bibliothek stellt jetzt verschiedene Herangehensweisen zur Verfügung, wie man das Minimum von einer Funktion finden kann. Es gibt dabei gradientbasierte Varianten und nicht gradientbasierte Varianten. Was heißt das? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Herangehensweisen? Wir machen dazu mal eine Analogie. Wir sind ein Wanderer und sind in den Alpen unterwegs. Wir haben ganz viele Berge, viele Schluchten und wir wollen jetzt den niedrigsten Punkt in der Gegend finden, in der wir uns befinden. Wir stehen irgendwo in der Landschaft herum. Wie finde ich jetzt den Weg ins Tal, also den Weg zum niedrigsten Punkt? Bei den nicht gradientbasierten Algorithmen würde ich einfach anfangen rumzulaufen, würde mir immer aufschreiben, wie hoch ich über den Meeresspiegel bin und dann schauen, wenn ich in eine Richtung gelaufen bin, bin ich jetzt weiter unten oder bin ich weiter oben? Wenn ich weiter unten bin, dann ist es wahrscheinlich eine gute Richtung, dann kann ich vielleicht da weiterlaufen. Wenn ich weiter nach oben gekommen bin, dann sollte ich vielleicht mir eine andere Richtung aussuchen. Und so laufe ich von Punkt zu Punkt, schaue mir immer meine Höhe an und suche so meinen Weg ins Tal. Jetzt könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass das ziemlich lange dauern kann, wenn ich einfach so in der Gegend umherirre. Viel einfacher wäre es doch, direkt in die Richtung zu laufen, die mich nach unten bringt. Und genau das sagt mir der Gradient. Der Gradient von einer Funktion ist sowas wie eine Ableitung und der sagt mir, in welche Richtung die größte Steigung von meiner Funktion ist. Das ist so, als würde ich an jeden Punkt in meiner Berglandschaft einen kleinen Pfeil kleben, der immer dahin zeigt, wo es am steilsten hochgeht. Und was mache ich jetzt, wenn ich ins Tal runter will? Naja, dann gehe ich eben genau dahin, nicht wo es am steilsten hochgeht, sondern in genau die entgegengesetzte Richtung. Da geht's nämlich logischerweise am steilsten nach unten. Ich kann also immer den Gradienten entgegengesetzt entlanglaufen und finde so hoffentlich meinen Weg ins Tal viel schneller, als wenn ich immer nur rumprobieren und mir die Höhe angucken würde. Das ist in meinem Fall tatsächlich so. Die gradientbasierten Verfahren sind viel, viel schneller als die nicht gradientbasierten Verfahren. Das beste nicht gradientbasierte Verfahren, was ich ausprobiert habe, hat 50.000 Schritte gebraucht, um die Gleichgewichtsdichte, also mein Minimum von dem Funktional, zu finden. Das gradientbasierte Verfahren, was ich verwendet habe, hat stattdessen nur 36 Schritte gebraucht. Das sind natürlich viel, viel weniger. Das Ergebnis ist viel schneller da. Warum gibt's jetzt aber dann diese nicht gradientbasierten Verfahren, wenn die gradientbasierten doch so viel besser sind? Naja, in manchen Fällen kenne ich vielleicht den Gradient von einer Funktion gar nicht, weil ich ihn nicht ausrechnen kann. Oder es gibt Funktionen, wo sich der Gradient komisch verhält, wo er mir gar nicht hilft, den kleinsten Punkt zu finden. Für solche Funktionen können dann die nicht gradientbasierten Verfahren eine Lösung finden. Ja, das waren meine letzten 2 Wochen. Aktuell bin ich gerade daran, mein erstes Programm für die Power-Funktionaltheorie zu schreiben. Da wird es also das nächste Mal tatsächlich um Ströme gehen und nicht mehr nur um die Dichte. Aber davon erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist auf dem Album Family Jewels erschienen und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.